Ja, das wünsche ich euch, auch uns allen, dass die Freude groß wird unter uns. Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder hier bei euch sein darf. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich letztes Mal hier war, aber es ist immer eine Freude, mal in eine andere Gemeinde auch zu dienen. Ich habe für euch ein Bild mitgebracht. Das ist Gallius Julius Caesar, der lebte vor Christus. Und im Jahre 47, am 2. August, belagerte er eine Stadt, Cella, heute in der Türkei, mit seiner kleinen Truppe. Und das war eigentlich eine kleine Truppe nur. Und ja, was heißt in der Tradition, dass er innerhalb von 4 Stunden diese Stadt belagert und eingenommen hat. Er war ein sensationeller Kriegsherr. Und als er fertig war damit, dann sandte er an den Senat nach Rom eine sehr kurze Nachricht darüber, was er getan hat. Und diese kurze Nachricht, muss man einschalten? Nein, es ist schon an. Diese kurze Nachricht habt ihr sicher schon mal gehört. Er hat einfach geschrieben, Veni, Vidi, Vici. Nur 3 Wörter. Diese 3 Wörter bedeuten, ich bin gekommen, ich sah und ich siegte. Ich möchte heute natürlich nicht über Gallius Julius Caesar reden, sondern von Jesus Christus. Und über ein Ereignis, über ein Wunder, was Jesus getan hat. Und im Prinzip hätte Jesus genauso kurz darüber schreiben können. Und der Evangelist Matthäus, der das aufgeschrieben hat für uns, der hat im Prinzip auch in ganz kurzen Sätzen nur das beschrieben. Denn Jesus hätte hier genauso sagen können, Veni, Vidi, Vici, ich bin gekommen, ich habe gesehen und ich habe gesiegt. Oder vielleicht er hätte sagen können, Veni, Vici und Sanavi. Das heißt, ich bin gekommen. Ich sah und ich habe geheilt. Es geht nämlich um eine Heilung, nämlich um die Heilung von der Schwiegermutter von Petrus. Vorher noch einige Bilder. Das geschah in der Stadt Kapernaum. Ich durfte mal mehrmals dort gewesen sein und ich habe ein paar Bilder mitgebracht von dieser Stadt. Kapernaum ist eine kleine Stadt heute. Das ist nur noch eine Ruine und man sieht hier die Synagoge. Und nicht weit von der Synagoge unter diesem Bauwerk ist angeblich das Haus von Petrus oder die Schwiegermutter von Petrus. Ich weiß es nicht, ob ein armer Fischer damals auch die Möglichkeit hatte, mitten in der Stadt wohnen und nicht irgendwo hier am Rand der See Genezareth. Aber es ist schon beeindruckend, wenn man hier in der Synagoge steht, wo Jesus einmal gestanden ist und wo Jesus gelehrt hat. Und in dieser Synagoge, gerade an diesem Tag, worüber ich nachher reden werde, hat er da noch auch jemanden geheilt. Und dann ging von da aus weiter. Ja, nicht weit von dieser Synagoge, da ist dieses Haus und darüber steht jetzt so eine Kirche. Das waren einige Pastorenkollegen, mit denen ich damals letztes Mal 2019 da war. Und unter diesem Haus, also da sind noch die Ruinen, ob das wirklich stimmt. Aber wenn, dann hat Jesus gerade in diesem Haus damals die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Die Stadt liegt hier am Rande, am See Genezareth. Und nun die Geschichte. Matthäus schreibt das im 8. Kapitel seines Evangeliums. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da berührte er ihre Hand und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Ein ganz kurzer Bericht darüber, was Jesus in diesem Haus getan hat, dass die Schwiegermutter geheilt wurde. Jesus kam, sah diese Frau und heilte sie. Und darum ist auch mein Thema heute auch und geht um diese Punkte. Jesus kommt, Jesus sieht, Jesus heilt. Und ich habe noch was dazugefügt, dem Punkt 4. Sie stand auf und diente ihm. Jesus kommt. Jesus kam in das Haus des Petrus. So haben wir es gelesen. Kapernaum ist der Stadt, wo Jesus in dieser Zeit gelebt. Er ist in Bethlehem geboren, aufgewachsen in Nazareth. Und wir lesen darüber in Matthäus 4, Vers 13, dass Jesus nach Kapernaum zog und von da aus dann immer wieder weiterging, wo er auch gelehrt hat. Jesus kommt in das Haus von Petrus. Matthäus berichtet davon gar nicht, ob Jesus überhaupt eingeladen ist oder nicht. Es geht davor in diesem Kapitel, geht gerade darum, dass er jemanden in der Synagoge geheilt hat und von der Synagoge kommt Jesus direkt in das Haus von Petrus. Interessant, wie die unterschiedlichen Evangelisten das beschreiben. In Markus 1 lesen wir darüber, Jesus wird von anderen darauf hingewiesen, dass die Schwiegermutter von Petrus krank ist. Und Lukas schreibt ganz konkret, Jesus wird gebeten zu kommen. Aber Matthäus schreibt davon gar nichts. Jesus kommt einfach in dieses Haus, in dieses Haus. Die Schwiegermutter hat nicht nach Jesus gerufen. Und es ist nicht das erste Mal so, dass Jesus einfach irgendwo hingeht, wo er gebraucht wird. Dass er gerade dahin geht, wo Menschen seine Hilfe suchen und seine Hilfe brauchen, aber vielleicht gar nicht zutrauen, ihn einzuladen. Er kommt einfach. Wir haben einen Herr, der bereit ist, zu uns zu kommen, weil er weiß, dass wir ihn brauchen, weil er weiß, dass wir ohne ihn nicht auskommen. Er kommt zuerst zu uns. Und das ist etwas, was die Bibel immer wieder bezeugt, dass unser Heiland zu uns kommt. Johannes schreibt am Anfang seines Evangeliums, er kam in die Welt als Licht, als das Wort. Er kam in sein Eigentum, er kam zu den Menschen, um dieses Licht, dieses Wort für diese Welt zu bringen. Und ich mag so sehr den Brief aus dem Philipperbrief, aus dem zweiten Kapitel, das Wort, wo Paulus darüber schreibt, dass Jesus sich entäußerte. Er ist Mensch geworden, Knecht geworden. Er kam in unsere Welt, in unsere Zeit, um uns zu dienen. Nicht, weil die Menschen nach ihm gerufen haben, sondern weil Gottes Plan es war, dass Jesus kommen soll, um den Menschen ja ewiges Leben zu bringen. Er kommt in die Welt für dich, für mich, für uns. Er weiß, wo er gebraucht wird. Im Lukas 19 lesen wir die Geschichte von Zachäus. Zachäus will ihn sehen, aber traut sich nicht, zu Jesus zu kommen. Er weiß nicht, wer er ist, aber er will noch mehr von Jesus wissen. Und Jesus kommt und bleibt vor diesem Baum stehen, wo Zachäus auf den Baum gestiegen ist. Und dann sagt, ich muss mit heute in dein Haus kommen. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, ich muss heute in dein Haus einkehren. Zachäus traute sich vielleicht gar nicht, ihn einzuladen. In Markus 4 und Kapitel 5 lesen wir davon, dass Jesus ganzen Tag die Menschen lehrt, er ist schon müde. Er brauchte eigentlich Ruhe. Und was tut er da? Da lesen wir darüber, dass er packt die Jünger in ein Boot und rudern sie einfach auf die andere Seite rüber. Am Abend dessen Tages sprach er zu ihm, lasst uns an die andere Ufer gehen. Und sie fahren auf die andere Seite des Sees. Warum? Weil dort eine große Menschenmenge auf ihn wartet? Nein, da ist nur ein einziger. Ein einziger und Jesus kommt trotzdem dahin. Und so lesen wir davon, dass sie kamen an das andere Ufer des Meeres in die Gegend der Gerasener. Und das aus dem Boot stieg, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Und ihr kennt die Geschichte sicher, Jesus befreit diesen einen. Und was tut er danach? Sie steigen wieder ins Boot und rudern zurück. Für einen Mensch. Sind wir bereit, manchmal für einen Mensch nur und so eine Strapaze auf uns zu nehmen? Bereit für jemanden unsere Zeit zu opfern? Um einen einzigen Mensch so einen Aufwand? Wie oft versäumen wir unsere Aufgabe, weil wir sagen, für einen Mensch lohnt sich das. Der Herr kommt zu uns. denn wir brauchen ihn. Und das weiß er. Er kommt zu uns, weil in seinem Wort es heißt, dass er bereit ist zu helfen. Und wir können so viele Beispiele in der Bibel darüber finden. Er kam zu Mose in der Wüste, in den brennenden Busch, weil er Mose brauchte und beauftragte ihn, sein Volk aus Ägypten zu führen. Er kam zu Gideon auf dem Feld, um ihn zu berufen, sein Volk zu führen, gegen den Feind einzutreten. Er kam zu Saulus auf dem Weg nach Damaskus, weil er ihn braucht als Werkzeug für die Heiden, für sein Volk, das Evangelium weiterzugeben. Er kam und suchte selbst seine Jünger aus und er kam einzeln zu jedem und beruft ihn. Er kommt heute noch als der Heilige Geist in unsere Mitte, um uns zu rufen, um uns heilen, um uns befreien, uns leiten, einfach Leben für uns zu bringen. Und dazu ist er in die Welt gekommen. Er will auch zu dir kommen. Er will zu uns einzeln kommen. Er hat alles verlassen. Er kommt zu retten, zu heilen. In der Offenbarung 3, Vers 20 steht dieses wunderbare Wort. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus kommt heute noch zu jedem Einzelnen und klopft. Er will einkehren, auch in dein Leben, dass du ein Werkzeug seiner Liebe wirst. Jesus ist bereit, zu dir zu kommen und darum lade ihn ein, mach diese Tür auf, dass Jesus persönlich zu dir auch eintreten kann. Und die zweite Gedanke, Jesus sieht. Wir lesen und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Natürlich sah das Jesus. Nicht nur jetzt erst als einkehrte in diesem Haus, sondern er sah schon vorher und darum ist er bereit hinzugehen. Eher wie ihn rufen, hört der Herr schon unsere Stimme, sieht schon unsere Nöte, unsere Probleme. Jesus sieht all das, was dich beschäftigt, all das, was dich runterdrückt, all das, was die Not bedeutet. Und er will helfen und darum kommt er zu uns. Er sieht uns. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, lesen wir darüber. Er sieht Nathanael und spricht zu ihm. Ja, Nathanael weiß das gar nicht, begreift das gar nicht. Woher kennt ihn Jesus? Denn sie haben sich noch gar nicht getroffen. Und Jesus sagt, ich habe dich schon gesehen. Als du unter dem Feigenbaum warst, gebetet hast vielleicht. Und da ist ein rechter Israelit. Gott sieht uns und Gott sieht nicht nur von äußerlich, sondern so wie hier beim Nathanael, er sieht auch unser Herz, unsere innere Einstellung, unser Zustand, unsere Nöte, Krankheiten, Probleme, wie auch unsere Freude, unsere Begeisterung, unsere Sehnsüchte. Er sieht uns, er sieht unser Herz, er sieht und kennt uns. Ich weiß nicht, was heute gerade deine Nöte sind. Ich weiß nicht, was dich heute bedrückt oder was dir Sorgen macht. Denn ich denke, jeder von uns hat irgendwelche Dinge in unserem Leben, was uns immer als Last auf unserer Schulter sind. Aber Jesus sieht das. Er weiß das. Und darum will er zu uns kommen. Darum will er uns helfen. Gott sieht uns. Er geht an uns nicht vorbei, so wie vorhin gehört haben vom Zachäus. Er geht nicht an dem Baum einfach vorbei, sondern ruft Zachäus herunter und kehrt zu ihm ein. Er sah die schon 18 Jahre kranke Frau, die sich nicht aufrichten konnte. In Lukas 13 könnt ihr darüber nachlesen. Und er legt seine Hände auf ihr und sagt, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit, von deiner Not. Und das will Jesus heute auch uns genauso tun. Uns befreien von dem, was uns herunterdrückt. Denn Gott sieht uns. Gott sieht Hagar damals in der Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das war Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht, bezeugt Hagar. Und das bezeugt Abraham, als er seinen Sohn opfern sollte und nannte den Ort, der Herr sieht. So steht das in der Bibel. Gott sieht uns. Und das ist einerseits ein befreiender Gedanke, aber auf der anderen Seite, das soll uns anspornen, darauf unser Leben reinzuhalten, denn wir können nichts verstecken, nichts verbergen vor den Augen unseres Herrn. Gott sieht uns. Wir lesen im Psalm 33 diesen Vers: Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschen. Nicht pauschal, nicht so global allgemein die Welt sieht, sondern er sieht jeden Einzelnen, dich und mich, jeden Einzelnen von uns. Wenn die Menschen fragen, wo ist Gott, sieht er nicht meine Sorgen? Sieht er nicht meine Probleme? Warum lässt er das zu? Wie oft hören wir diese Frage oder stellen wir vielleicht selber diese Frage, warum lässt Gott das zu? Sieht er nicht meine Not? Doch er sieht. Er sieht deine Krankheit vielleicht, was du vielleicht Menschen gar nicht sehen. Er sieht dein Alleinesein vielleicht, das, was dich bedrückt. Er sieht deine finanziellen Probleme oder das, was vielleicht die Probleme bedeutet in der Ehe, in der Beziehung oder auf der Arbeitsstelle, was auch immer, was Menschen vielleicht gar nicht wahrnehmen. Gott sieht das. Der Herr sieht das und es lässt ihn nicht kalt. Und darum habe Vertrauen zu ihm. Habe Vertrauen zu ihm. Der dich geschaffen hat, sieht dich und kennt dich. Ich mag so sehr diesen Psalm 139. Das ist ein wunderbarer Psalm. Und da heißt es in diesem Wort: Dir war nichts verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkel erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Ist das nicht herrlich? Ehe die Welt geschaffen wurde, hat Gott schon dich gesehen und all deine Tage, all das, was dich heute bedrückt. Und er sieht das nicht nur, sondern er will kommen, seine Hand legen, auf dich legen und befreien von dieser Last. Leider sind wir manchmal selber schuld, dass er nicht eingreift. Unser Verhalten, unsere Sünden verhindern die Wirkung seines Geistes. Jesus sah die Schwiegermutter Petrus in ihrer Situation, vom Fieber geschwächt, krank. Die Krankheit ist ein passendes Bild auch auf unsere Situationen, auf die Situation der Menschheit, die krank vor der Sünde ist. Und aus dieser Krankheit der Sünde, darauf gibt es keine Medikamente in der Apotheke, da kann nur Jesus eingreifen und heilen. Wenn wir zu ihm kommen, vertrauensvoll und bekennen all das, was in unserem Leben uns von ihm trennt. Wir sind unfähig, Gutes zu tun. Wir sind unfähig durch die Sünde, sind unsere Hände gebunden, um ihm zu dienen, so wie nachher dieser voraufsteht und Jesus dient. Aber Jesus ist gerade dafür gekommen, dass er die Macht der Sünde zerstöre. Darum ist er gekommen, dass er uns befreie. Und darum nahm er auf sich unsere Krankheiten und unsere Sünden. Er kam, dass die Menschen befreit werden. Dafür gab er sein Leben. So wie wir bei Jesaja das so wunderbar lesen können. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wie wunderbar, dass Jesus gekommen ist, unser sah und eingriff, um uns zu helfen. Und darum kann sagen, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Darum kam er, weil er unsere ausweglose Situation sah. Veni, vidi, vici. Ich kam, ich sah, ich siegte über Tod und Hölle. Das tat er dort am Kreuz. Sünde, Tod, wo ist dein Stachel? Ruft Paulus auf im Korintherbrief. All das ist besiegt durch Jesus Christus. Er besiegte den Feind, er ist auferstanden, er lebt und gibt Leben jedem, der zu ihm kommt, ihn annimmt. Und damit bin ich schon bei dem dritten Punkt. Jesus heilt. Fieber macht richtig krank. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so richtig Fieber hattet. Also ich meine nicht so 37,4, wo manche schon todkrank im Bett liegen, sondern so richtig Fieber, wo der ganze Körper brennt und jede Berührung wehtut. Er berührt sie und heilt sie. So haben wir es gelesen. Jesus heilte, berührte er ihre Hand und das Fieber verließ sie. So einfach ist das. Kein Hokuspokus, kein irgendwas, was Jesus getan hat, sondern berührt und wird gesund. Eine Berührung von ihm bedeutet Heilung. So einfach ist das. Jesus rührt den Aussätzigen an. Im Lukas 5 könnt ihr darüber lesen. Und er wird rein. Er berührt sogar den, den kein Mensch berühren wollte, der ausgestoßen war, der nicht mal zu der Gesellschaft gehörte im Prinzip. Jesus hat keine Angst, ihn zu berühren und dadurch gesund machen. Jesus rührt das Ohr des Tauben an in Lukas 22 und er hört wieder. Jesus berührt die Zunge und da kann er wieder reden. Jesus berührt das Auge eines Blinden. Und er sieht wieder die Menschen, sieht die Schönheit der Welt, die Gott geschaffen hat. Jesus sagt nur ein Wort, steh auf und geh nach Hause, nimm dein Bett. Du bist gesund. Dem Kranken, der 38 Jahre lang dort lag am Teich Bethesda und keiner konnte ihm helfen. Eine Berührung, ein Wort von Jesus gibt Leben, auch für dich und für mich in unserem Leben, auch noch in unserer Zeit. Ein Wort nur. Der Hauptmann sagt, Jesus, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ein Wort von Jesus und dann verschwindet Krankheit, Sorge und Not. Als Johannes seine Jünger zu Jesus sandte und fragte in Matthäus 11, Vers 3, bist du, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Was sagt ihnen Jesus? Geht hin und sagt es Johannes weiter. Was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzigen wird rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Darum ist Jesus gekommen. Das sah er, sah diese Not dieser Welt und darum griff er ein und heilte. Jesus heilt, veni, vidi, sanavi. Und er tut das heute noch. Er will Heilung schenken für Leib und Seele. Manchmal handelt er allerdings anders, nicht plötzlich geheilt, so wie hier diese Frau. Jesus ist kein Automat, wo wir ein Gebet wie ein Geldstück reinwerfen und dann kommt die Heilung heraus. Manchmal handelt er ganz anders, als wir vorstellen oder erwarten. In Markus 2, Heilung des Gelähmten, ihr kennt die Geschichte, wo die Freunde diesen Kranken in die zwei Jesu Füße da runterlassen. Und jeder erwartet, jetzt wird Jesus dann ein Wort sagen und dann der kann er aufstehen und nach Hause gehen, geheilt wird. Und was tut Jesus? Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Weil ihm wichtiger ist, die innere Heilung, die innere Gesundwerden als Äußeres. Und nachher sagt er, dass ihr glaubt, dass ich die Macht habe, dass der Menschensohn diese Macht hat, das zu sagen. Für das Größere, für die Heilung der Seele nimmt als Beispiel dann das Kleinere, die Heilung des Körpers. Jesus handelt nicht immer so, wie die Menschen es erwartet haben. Ihm ist wichtiger diese innere Rettung, die Heilung, das Vertrauen, der Glaube, die Hingabe für ihn. Paulus schreibt, ich habe dreimal zu dem Herrn gefleht, gebetet, gebettelt, dass dieser Stachel in seinem Körper weggehe, was der Satan hineintut. Wir wissen nicht, was diese Krankheit von Paulus war. Man kann es nur vermuten. Und was sagt der Herr ihm? Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Ich habe Menschen kennengelernt, die das genauso erlebt haben. Vor 2 Wochen habe ich in Zürich gepredigt und da habe ich noch in den 60er Jahren eine alte Schwester kennengelernt. Die lag 40 Jahre lang gelähmt im Bett. Sie konnte gerade den Kopf und die Hände ein bisschen bewegen und es lag immer ein Telefon an ihrer Brust mit so einer Verlängerung, um den Hörer zu den Ohr zu heben zu können. Und haben täglich Dutzende Menschen bei ihr angerufen, um Trost zu finden. Und sie hat mit Menschen gebetet. Jesus hat sie nicht geheilt. Viele haben dafür gebetet, dass sie wieder gehen kann, aber es konnte nicht und konnte trotzdem Segen sein für viele, viele Menschen. Gott hat manchmal andere Pläne. Ich habe einen Mann kennengelernt, der durch Zuckerkrankheit beide Beine komplett verloren hat, aber hat jahrzehntelang für die Mission gearbeitet, mit voller Hingabe. Gott handelt manchmal anders. Und wenn Gott nicht direkt eingreift, dann steht uns nicht die Frage zu stellen, Herr, hast du nicht gesehen, dass ich krank bin? Wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Dorothy Wilson kennt oder vielleicht schon mal davon gehört habt. Er schreibt über eine Ärztin, Mary Vergese. Und das Buch hieß Um Füße bat ich und er gab mir Flügel. Diese Frau hatte einen schweren Unfall direkt vor seinem ärztlichen Examen. Sie wurde querschnittgelähmt. Aber er konnte trotzdem dieses Examen ablegen, den Beruf ausüben. Und sie wurde ein Spezialist, Chirurg, gerade für solche Menschen, die solches Schicksal ereilt hat. Um Füße bat ich und er gab mir Flügel. Vielleicht ist das in deinem Leben genauso. Vielleicht ist da ein Problem, was du schleppen musst. Eine Krankheit vielleicht. Irgendein Problem in einer Beziehung. Vertrau darauf. Gott kann dir helfen, auch dann, wenn er nicht so wie bei dieser Frau sofort dich heilt. Gott hat manchmal andere Pläne mit uns, aber eins ist sicher, er kommt, er sieht deine Situation und er greift ein. Hier haben wir gelesen, da berührte er ihre Hand und das Fieber verließ sie. Die Schwiegermutter des Petrus wird die Heilung sofort geschenkt, erlebt sie dieses Wunder. Aber entscheidender als das, dass sie körperlich gesund wird, dass sie spürt, Jesus ist da. Der lebendige Gott hält mich in seinen Händen und das macht wahre Christsein aus. Ich habe ein Zitat gefunden. Christsein besteht darin, dass wir die verborgene Hand Gottes spüren und wissen, dass diese Hand da ist und uns immer und überall hält. Das ist wahre Christsein. Das ist wirklicher Glaube, zu wissen, immer bewusst sein, dass der Hand Gottes, die Hände Gottes mich tragen und heben. Und das sollten wir heute mitnehmen. Jesus sieht dich nicht nur, sondern reicht dir auch seine Hand. Diese Hand will dir heute auch begegnen. In diesem wunderbaren Psalm 139 steht im Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und diese gewaltige Hand ist immer und überall dort, wo die Menschen es brauchen. Und sie hat Macht, Gewalt heute noch. Sie ist gerade für die da, die verzweifelt sind, die ihn suchen. Und ich möchte noch zum Schluss noch auf diesen 4. Punkt eingehen. Sie stand auf und diente ihm. Es steht nicht geschrieben, was dieser Dienst war. Sie stand auf, vielleicht hat sie ein zauberhaftes Essen für Jesus, für seine Jünger vorbereitet. Vielleicht die Wäsche von den Jüngern gewaschen oder was auch immer es war. Sie steht auf und dient ihm. Bleibt nicht noch im Bett, um noch weiter sich zu erholen von dem Fieber, von den Krankheiten, sondern ist sofort bereit aufzustehen und Jesus dienen. Vielleicht hat sie nur ein Schüssel Wasser für die müden Füße für Jesus hingestellt, was immer es war, sie diente ihm. Dienen, das ist eigentlich unsere Berufung. Als Diener, als Werkzeuge Gottes zu sein in dieser Welt. Die Dienste können sehr unterschiedlich sein. Die Aufgaben, die Gott dir erteilt, vielleicht ganz anders als mir oder deinem Nächsten. Nicht jeder ist berufen zu predigen, aber jeder ist berufen, Zeugnis ablegen von seiner Hoffnung, so wie Petrus das in seinem Brief schreibt. Nicht jeder ist berufen, Kranken zu heilen, aber ich weiß, Gott hat eine Aufgabe auch für dich. Vielleicht ist das wirklich nur ein Glas Wasser, wie die Bibel sagt, aber selbst das wird nicht vergessen bei Gott, wenn du im Namen des Propheten ein Glas Wasser gibst, so heißt es in der Bibel. Vielleicht ist deine Aufgabe, jemanden zu besuchen, ein gutes Wort zu sagen, vielleicht eine Karte zu schicken für einen, der krank ist. Vielleicht mal die Toiletten in der im Gemeindehaus zu putzen, was auch immer dieser Dienst bedeutet. Wir sind berufen dazu, um Gott zu dienen. Und diese Dienste können so unterschiedlich sein. Deine Aufgabe ist, ein Werkzeug Gottes zu sein. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief im Kapitel 5, Vers 15, und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Das ist unsere Aufgabe. Jesus hat uns Leben, Gesundheit geschenkt, von dem Fieber, von der Krankheit, der Sünde befreit, um für ihn zu leben. Und Paulus schreibt in Epheserbrief dieses Wort, erfüllt, erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Diese Frau damals dort in Kapernaum hat das begriffen. Jesus kam zu ihr, Jesus hat sie gesehen, Jesus hat sie geheilt, befreit, um dienen zu dürfen. Und das tat er. Und Jesus kommt heute auch zu dir. Jesus sieht dich in deiner Situation und Jesus heilt dich auch heute noch. Und darum sollst du auch aufstehen und ihm dienen. Tust du das? Bist du bereit, ihm zu dienen? Tu das mit Freude, so wie Paulus den Epheserbrief vorhin gelesen hat, geschrieben hat. Jesus kommt zu dir. Sei froh und glücklich darüber, denn in Jesus kommt der Sohn Gottes, Gott selbst, der Heiland, der Schöpfer dieser Welt, der allmächtige Gott und viele, viele Bezeichnungen, die beschreibt, wie großartig, wie mächtig, wie wunderbar der ist. Und er kommt zu mir, Staubkörner, zu uns Menschen. Diene ihm mit deinem Leben, mit deinen Worten, mit deinem Handeln, mit dem Herz. Und Gott wird dich segnen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast, um uns zu befreien von der Krankheit der Sünde. Dass er uns sieht, unsere Nöte, unsere Probleme und dass er bereit ist zu helfen. Der geht nicht an mir, an dir vorbei. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du mich liebst so sehr, dass du dein Leben für mich gegeben hast, für uns gegeben hast. Und Herr, wir wollen wirklich aus dankbaren Herzen dir dienen, unser Leben dir anvertrauen und vertrauen darauf, dass wir einmal bei dir das Ziel erreichen. Führe du uns Leben so, wie du es haben möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du heute noch wirkst in uns und durch uns in dieser Welt. Amen.